Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Herzlich willkommen. Ein Abend im Zeichen der DFB-Pokalfinals. Was das für ein Pokal ist, ohne Fans, ohne Stadionstimmung, das ist natürlich heute Thema hier. Wir schalten gleich zum Finale der Frauen in der Verlängerung und bekommen hoffentlich nach dem Spiel wie verabredet den Präsidenten der SGS Essen ans Telefon. Es ist die letzte Woche gewesen, in der Clemens Tönnies Aufsichtsratschef von Schalke 04 war. Was muss sich ändern und wie bereit ist der Verein dafür? Wir sprechen heute mit der Frau, die vergangenen Sommer im Zuge des Rassismusskandals um Tönnies aus dem Schalker Ehrenrat zurücktrat und die lange geschwiegen hat. In dieser Woche haben Zahlen zum Ausmaß des Kindesmissbrauchs in Bergisch Gladbach bei vielen für Entsetzen gesorgt. Längst ist bekannt, dass es auch im Sport viele Täter und Täterinnen gibt. Vereine tun sich oft schwer mit Aufklärung und Prävention. Ein Freiburger Fußballprofi adressiert das Problem jetzt ungewohnt deutlich. Auch darüber berichten wir. Zum Beginn der Sendung schalten wir aber dahin, wo es so spannend ist, wie sicher wenige erwartet hätten, zum DFB-Pokalfinale der Frauen zwischen Favorit Wolfsburg und der SGS Essen. 3:3 stand es nach der regulären Spielzeit und 3:3 steht es immer noch. 117 Minuten sind gespielt. Tabea Kunze und Christian Schulze mit der Live-Reportage aus Köln.
Den Ball gerade noch nach vorne geschlagen. Weit nach vorne jetzt der Ball auf Pajor. Essen dazwischen. Eieiei, also hier ist immer noch hohes Tempo drinnen und beide Mannschaften wollen es doch nochmal versuchen in dieser Schlussphase. Das war gerade ganz schön, also ich glaube der Puls von Abt, wo wir da ja schon mal eben waren beim Pulsbereich, der ist auch mal ganz, ganz schnell, ganz, ganz hochgeschossen.
Ja, die Wolfsburger Torhüterin da auf einmal im Fokus gefordert, weil da die Essenerinnen vor ihr auftauchten und sie konnte die Situation dann aber doch klären und deswegen weiter dieses 3:3 festhalten für den VfL Wolfsburg, der auch nicht mehr richtig in den Strafraum kommt. Neto, die eingewechselte Wolfsburgerin, schafft es sich, den Ball da jetzt noch mal zu schnappen auf dem linken Flügel. Aber ein Fuß der Essenerin dazwischen. Klaassen wieder holte sozusagen den Eckball für den VfL Wolfsburg raus, verursacht diesen. Und war sie da überhaupt zuletzt am Ball oder war das Neto, die noch dran war? Nein, Klaassen war es, die zuletzt am Ball war. Und es gibt jetzt schon wieder Eckball für Wolfsburg, diesmal von der linken Seite von Lena Gößling. Also zwei Tore gab es schon nach Ecken für den VfL. Und jetzt sind wir in der 119. Spielminute. Vier Wolfsburgerinnen lauern vor dem Tor. Und jetzt kommt diese Ecke hereingeflogen, aber Kopfballabwehr der Essenerin. Also das war jetzt überhaupt nicht gefährlich. Christian, wir gehen in die letzte Minute der Verlängerung.
Ja, das Elfmeterschießen ist rückt unaufhörlich näher. Aber vielleicht kann Wolfsburg hier doch nochmal irgendwas machen mit Blässe. Blässe geht ans rechte Strafraumeck, flankt den Ball nochmal in die Mitte. Da ist Pop und dann gibt es ein Handspiel. Reklamieren die Wolfsburgerinnen. Dann gibt es den Befreiungsschlag der Essenerinnen. Und Brüggemann bleibt liegen. Und es gibt große Proteste an der Seitenlinie, Stefan Lerch. Aber das Spiel läuft weiter. Essen mit der nächsten Flanke. Diesmal keine Hand, diesmal Rücken. Aus kurzer Distanz Brüggemann mit der Hand am Ball. Ah, knifflige Szene. Aber letztlich die richtige Entscheidung, da keinen Elfmeter zu geben. Denn sie rutscht weg, weiß überhaupt nicht, wo der Ball ist. Und dann kommt sie mit dem Ellbogen, mit dem Unterarm dran. Und es ist auch noch ihre Stützhand. Also von daher richtige Entscheidung von der bis hierhin guten Schiedsrichterin Nadine Westerhoff. Auch wenn sie da eine Abseitsszene möglicherweise nicht gesehen hat. Und wenn sie auch einen zweifelhaften Freistoß gegeben hat. Trotzdem gute Leistung. Eckball für den VfL Wolfsburg von der linken Seite. Gößling macht das wieder rein in die Hälfte, in den 16. Erstmal wieder rausgeköpft von Essen. Na, Verlängerung ist jetzt rum. 15 Minuten sind rum. Nochmal der lange Ball der Wolfsburgerin in den 16er. Viel zu lang. Der Blick geht zu Nadine Westerhoff. Da unten wird die Tafel gereicht. Es gibt nochmal Nachspielzeit.
Eine Minute obendrauf und gelingt jetzt jemandem das entscheidende Tor. Es wäre wirklich der maximal dramatische Zeitpunkt in diesem DFB-Pokalfinale. 3:3 zwischen dem VfL Wolfsburg und dem großen Außenseiter der SGS Essen. Die Essenerinnen machen das wahnsinnig gut hier in diesem Pokalfinale, machen den Wolfsburgerinnen das Leben schwer. Und es gibt jetzt nochmal Abstoß vom Tor der SGS Essen. Und die große Frage, kommt nochmal eine der beiden Mannschaften gefährlich vors Tor? Gibt es vielleicht das alles entscheidende Tor? Ball fliegt jetzt rein an die Mittellinie. Kopfball-Duell gewinnen die Essenerinnen. Oberdorf in die Abwehr des VfL Wolfsburg. Ballbesitz für Essen. Der Ball wieder zurück bei Oberdorf. Aber das ist jetzt nur noch hoch und weit irgendwie raus über die Seitenlinie. Und der Ball, der ist nochmal geschnappt worden von der Wolfsburgerin. Und das war's. Wir gehen ins Elfmeterschießen. 3:3. So lautet der Spielstand.
Ja, und das heißt, wir schalten uns da gleich wieder rein zum Elfmeterschießen. Erstmal schauen wir aber auf das Finale, das ja auch noch ansteht. So gleich um 20 Uhr geht's los. Der Männer natürlich. In diesem Jahr hatte der Fanschlachtruf Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin immer weniger Bedeutung, je weiter das Pandemiejahr fortschritt. Ja, die Mannschaften sind natürlich in Berlin, aber die Fans, Daniela Müllenborn hat sich die Bayer- und Bayern-Fans angehört.
Das Mitleid kommt vom pokalfinalverwöhnten Bayern-München-Fan.
Das ist natürlich umso übler. Gerade Bayer Leverkusen steht im Finale. Eine ganz seltene Geschichte. Und man bekommt keine Tickets. Umso trauriger ist man wahrscheinlich.
11 Jahre mussten die Leverkusener Fans auf dieses Finale warten. Jetzt ist der große Tag da und sie müssen draußen bleiben. Wegen Corona ist das Olympiastadion fanfreie Zone. Für einige ist Berlin dennoch eine Reise wert.
Nach dem letzten Pokalfinale gegen Bremen, was wir leider verloren haben, habe ich mir gesagt, ich bin auf jeden Fall in Berlin, wenn wir das nächste Mal im Finale sind. Hier bin ich.
Insgesamt sind etwa 150 Leverkusen-Fans ihrer Mannschaft nach Berlin gefolgt. Einige haben am Mannschaftshotel zumindest mal einen kurzen Blick auf ihre Stars werfen können. Das Spiel gucken sie in Kneipen und Restaurants.
In der Nähe vom Stadion, circa 1,2 Kilometer entfernt. Public Viewing, sag ich mal, draußen mit einem Fernseher, der da aufgestellt wird. Und dann werden wir gemütlich in geselliger Runde dort das Spiel gucken und so nah wie möglich dran sein.
Auch die zu Hause gebliebenen treffen sich zum überschaubaren Rudelgucken.
In Kellerräumen oder hoffentlich macht das Wetter mit, dass sie auch irgendwo im Garten gucken werden, Grillpartys gemacht, in Kneipen, da wo man eben kann, wo man in kleinen Kreisen eben gucken kann.
Für den passenden Pokalrahmen zu Hause in Leverkusen wollte der Club mit seinem Fanbeauftragten Andreas Paffrath unter anderem mit lebensgroßen Spielerporträts sorgen. Die Kai Havertz, Kevin Vollands und Karim Bellarabis aus Pappe und Metall standen überall in der Stadt verteilt. 75 Stück. Am großen Finaltag ist keines mehr da, alle geklaut.
Also gibt es wohl auch in Berlin ein paar Leverkusen-Fans. Wir schalten am Ende der Sendung kurz vor Anpfiff natürlich noch nach Berlin. Gar nicht in Feierlaune ist der Hamburger Sportverein nach dem verpassten Wiederaufstieg in die erste Liga. Heute wurden auch im Team Konsequenzen gezogen. Nach nur einem Jahr trennt sich der Verein von Trainer Dieter Hecking. Mats Nicholson berichtet.
Die Trennung hatte sich angedeutet. Der HSV muss seinen Personaletat deutlich kürzen und mit bescheidenen Mitteln eine neue, schlagkräftige Mannschaft zusammenstellen. Keine lukrative Perspektive für den erfahrenen Dieter Hecking. Sportvorstand Bolt sprach von einem offenen und ehrlichen Austausch. Hecking dankte allen HSV-Mitarbeitern und ließ mitteilen, dass er die Verantwortung für den verpassten Aufstieg übernehme. Als Nachfolger wird Dimitrios Gramotsis gehandelt. Der Grieche spielte Ende der 90er Jahre selbst für den HSV und führte zuletzt als Trainer Darmstadt auf Rang 5 der zweiten Liga. Gramotsis' Vertrag ist ausgelaufen, der HSV müsste also keine Ablösesumme bezahlen.
Und jetzt schalten wir weiter vom Studio in Köln ins Stadion nach Köln. Tabea Kunze und Christian Schulze mit der Live-Reportage Elfmeterschießen zwischen Wolfsburg und Essen im DFB-Pokalfinale.
In dem Fall jetzt Harder und bei Essen ist es Hegering. Bei Wolfsburg ja eine ganz interessante Konstellation, dass es eben ja eigentlich sogar drei Kapitäninnen gibt. Almut Schulz, die Mutter wird und jetzt nicht aktuell im Kader sich befindet. Harder und eben Pop, das sind gleichberechtigte Kapitäninnen und die teilen sich die Arbeit und insofern durfte Harder jetzt eben da an der Platzwahl teilnehmen. Wir haben die Entscheidung, es geht auf die von uns aus gesehen linke Seite, also nicht in die Tribüne, wo normalerweise die hart eingesottenen FC-Fans stehen, sondern da hinten, wo sie auch aufgebaut ist, diese kleine Mini-Tribüne, dieses Podest, wo nachher der DFB-Pokalsieger der Frauen 2020 geehrt werden, gekürt werden soll und den Pokal erhält. Also auf dieses Tor wird geschossen und es sieht so aus, als wenn der VfL Wolfsburg beginnen darf.
Genau, du hast die Torhüterin gerade angesprochen bei den Essenerinnen Stina Johannes und beim VfL Wolfsburg ist das Friederike Abt, die sozusagen jetzt die Nachfolgerin ist von Almut Schuld, die in der Babypause ist mit ihren beiden Zwillingen, die sie bekommen hat. Das war ja die langjährige Stammtorhüterin des VfL Wolfsburg und in dieser Saison eben Friederike Abt mit Hedwig Lindahl. Die beiden haben sich abgewechselt. Heute wird es jetzt an Abt hängen, aber die erste, die ins Tor geht, ist die Essenerin Stina Johannes, die jetzt da auf die Linie geht und bei den Wolfsburgerinnen ist die erste Torhüterin Torschützin Dominik Janssen, diejenige, die eben das zwischenzeitliche 3:2 geköpft hat. Die zieht sich jetzt nochmal das Trikot zurecht, guckt ganz cool mit ihren lockigen Haaren, die sie zum Zopf gebunden hat. Also die scheint da gar nicht aus der Ruhe zu bringen. Jetzt sind sie 2-3 Schritte an auf Janssen, trifft hoch ins Tor, ganz souverän. Tor 1:0 im Elfmeterschießen. Janssen verwandelt für den VfL Wolfsburg.
Also die zweite Führung in diesem Finale für den VfL Wolfsburg. Ganz spät in der regulären Spielzeit und ganz früh in der regulären Spielzeit hat Lea Schüller getroffen. Geht ab der nächsten Saison für Bayern München auf Torejagd. Jetzt geht sie für Essen an den Elfmeterpunkt. Hat getroffen nach handgestoppten 13 Sekunden zum 1:0, zum Überraschungstreffer für den Außenseiter. Dieser Außenseiter jetzt also im Elfmeterschießen. Kurzer Anlauf von Lea Schüller. Der Schuss und das Tor. Da Abt ist im richtigen Eck, aber der Ball ist gut platziert von Schüller und sie trifft zum 1:1 im Elfmeterschießen gleich aus für Essen.
Und die beiden Teams hier vor den Auswechselbänken, also die Auswechselspielerinnen jeweils mit den Armen über die Schultern gelegt. Sie wollen es hier beide als Team durchstehen. Und die anderen Spielerinnen jeweils an der Mittellinie. Das sind diese Bilder, die man eben wirklich nur vom Elfmeterschießen kennt. Und jetzt ist die nächste Wolfsburgerin gefordert, Claudia Neto, die Portugiesin, die also den Pfosten getroffen hat in der Verlängerung, die den Verein verlassen wird und die aber noch frisch sein müsste, weil sie war erst eingewechselt worden zur Verlängerung. Sie nimmt einen weiten Anlauf, jetzt läuft sie an und sieht auch, trifft. Aber da war die Essener Torhüterin Johannes fast dran, hat die Ecke geahnt. Aber Neto trifft 2:1 für den VfL Wolfsburg mit diesem satten Rechtsschuss und Johannes da wirklich fast mit den Fingerspitzen noch dran. Also da Glück für Wolfsburg.
Das war ganz schön eng. Und jetzt kommt Lena Oberdorf. Wir haben es alles schon erzählt an diesem Nachmittag. Sie wechselt zum VfL Wolfsburg. Ist das weltweit größte Talent, als das wird sie gehandelt. Und jetzt schießt sie für ihre SGS Essen also den nächsten Elfmeter in diesem Elfmeterschießen. Läuft an von der 16-Meter-Raumlinie, zentrale Anlauf. Jetzt der Schuss und boah, das war ganz knapp. Aber der war, wenn er reingeht, dann auch einfach ganz gut platziert. Ganz hauchzart lehnt der Ball aus Sicht der Schützin unten rechts am Pfosten vorbei. Abt ist da und fast mit der Hand dran. Also zwei richtig knappe Elfmeter hintereinander. Beide waren drin und so steht es 2:2 in diesem Elfmeterschießen.
Und jetzt kommt sie mit aufeinander gepressten Lippen. Alexandra Popp, Spielführerin der deutschen Fußballnationalmannschaft und eben auch Spielführerin des VfL Wolfsburg. Sie legt ganz konzentriert mit beiden Händen den Ball auf den Elfmeterpunkt. Jetzt geht sie 3-4 Schritte zurück. Die ausgebildete Tierpflegerin visiert das Tor an und schießt vorbei. Popp verschießt mit links hoch am linken Pfosten vorbei. Weit vorbei gezielt Alexandra Popp und jetzt beißt sie auf ihr Trikot. Ausgerechnet sie, die Ur-Wolfsburgerin, verschießt hier in diesem Elfmeterschießen.
Jetzt der große Moment, eventuell für Essen hier in Vorlage zu gehen. Irini Ioannidou eingewechselt worden. Kapitänin auf dem Papier und Stimmungskanone. Heute saß sie zunächst nur auf der Bank, ist dann reingekommen. Und jetzt beseitigt sie da erst noch ein bisschen Dreck oder so am Elfmeterpunkt. Legt den Ball sich dann da ganz genau hin. Lässt sich auch Zeit. Kurzer Blick, wo steht die Torhüterin? Jetzt nimmt sie Anlauf. Ball ist freigegeben. Sie läuft an, schießt und abgewehrt, gehalten. Abt ist im Eck, halb hochgeschossen. Abt ist in der von ihr aus gesehen, rechten Ecke zur Stelle und lenkt den Ball um den Pfosten. Also Vorteilschance für Essen nicht genutzt. Es bleibt beim 2:2.
Was macht dieses Pokalfinale mit uns? Jetzt auch noch so ein spannendes Elfmeterschießen. Zwei Schützinnen jeweils, also jeweils eine pro Mannschaft hat bereits verschossen. Und was ist jetzt die ganz routinierte Lena Gößling für den VfL Wolfsburg, 34 Jahre alt. Sie sieht so aus, als könnte sie nichts aus der Ruhe bringen. Nimmt einen weiten Anlauf, 3-4 Schritte, guckt nochmal auf den Ball, fixiert jetzt das Tor an und trifft ganz sicher mit der rechten Innenseite hoch ins Tor. Und jetzt ballt sie die rechte Faust und ich sehe gerade das strahlende Lächeln bei Alexandra Popp. Die geht ihr jetzt entgegen. Die Poppy, die gerade verschossen hat, umarmt Lena Gößling und sagt danke, dass du uns nochmal gerettet hast.
Ja, und jetzt ist der Druck natürlich wieder da bei der SGS Essen. Und jetzt ist er da bei Nina Brüggemann, die Abwehrchefin. Ich habe es gesagt, sie verlässt Essen in Richtung Leverkusen und zwar nach 5 Jahren. Die hatte eben einen Krampf, die hatte sich eben ein bisschen verletzt, so ein bisschen wehgetan. Jetzt hat sie sich den Ball parat gelegt, nimmt ein paar Schritte Anlauf und hat die Hände noch in die Hüften gestemmt. Jetzt nimmt sie raus und läuft an, schießt mit dem rechten Fuß und gehalten ab. Abt ist da und der Elfmeter war nicht gut geschossen. Und Abt ist in der Ecke und kann den Ball vor der Brust abwehren. Mit den beiden Händen ist sie zur Stelle. Und jetzt ist der große Vorteil erstmal wieder da für den VfL Wolfsburg.
Wenn Pernille Harder jetzt trifft, dann setzt sie Essen sowas von unter Druck. Denn dann wäre das der Pokalsieg für den VfL Wolfsburg. Wenn Harder jetzt trifft, dann macht sie Wolfsburg zu Pokalsiegerinnen 2020. Pernille Harder steht da jetzt bereit. Wie sieht das Tor an? Jetzt nimmt sie... Und das ist ganz knapp Tor! Wie dreist! Wie frech! Flach ins rechte untere Eck! Pernille Harder! Wolfsburg ist Pokalsieger 2020. Pernille Harder schiebt den Ball lässig, frech, rechts unten ins Eck. Diese Nerven musst du erstmal haben. Und jetzt sind die Spielerinnen des VfL Wolfsburg da zur rechten Eckfahne rausgerannt und liegen sich da wirklich in den Armen. Und die Ersatzspielerinnen machen sich jetzt auch auf den Weg da rechts raus. Pernille Harder, die super Stürmerin des VfL Wolfsburg, macht es. Also was war das? War das lässig? War das cool oder war es auch echt dreist?
Es war einfach nur frech.
Und es war auf jeden Fall das Ergebnis. 4:2 nach Elfmeterschießen steht bei mir hier auf dem Bildschirm. Ja, Wolfsburg, der Favorit. Am Ende aber ganz schön knapp. DFB-Pokalsieger, auch in diesem Jahr 2020. Die Reportage von Tabea Kunze und Christian Schulze war das. Eine so bewegte Woche dürfte es beim FC Schalke 04 selten gegeben haben. Die Bundesliga-Saison endete mit einer sportlich desaströsen Rückrunde. Zuletzt 16 Spiele ohne Sieg. Fans demonstrierten am eigenen Stadion gegen den Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönnies, dessen Fleischfabrik im Zentrum eines Corona-Ausbruchs steht und damit auch mitten in der Kritik über die Arbeitsverhältnisse in der Fleischindustrie. Dann gab es Gerüchte über eine Kreditbürgschaft des Landes NRW. Es ist kein Geheimnis, dass der Club einen riesigen Schuldenberg vor sich herschiebt. Aber auch das war längst nicht alles. Am Dienstag trat der umstrittene Aufsichtsratschef Tönnies zurück und am Mittwoch dann die Pressekonferenz zum vermeintlichen Neuanfang des Clubs.
Ein Weiter-so wird es und kann es nicht geben,
forderte Marketingvorstand Alexander Jobs. Doch was damit konkret gemeint ist, das wurde noch nicht deutlich. Möglicherweise hat da die Gesprächspartnerin, die jetzt am Telefon ist, ein paar Ideen. Cornelia Topot-Zizek ist Richterin am OLG Düsseldorf und sie trat im vergangenen September aus dem Schalker Ehrenrat zurück, nachdem dieser Ehrenrat keine klare Kante gezeigt hatte, als es um Rassismusvorwürfe gegen Clemens Tönnies ging. Guten Abend, Frau Topot-Zizek.
Ja, guten Abend, Frau Schweizer.
War das eine gute Woche für Ihren Verein Schalke 04 aus Ihrer Sicht?
Das ist ganz schwer zu sagen. Das ist natürlich ein Wechselbad der Gefühle für uns alle gewesen. Also ich glaube, was man sagen kann, ist, dass das für uns alle eine unglaublich anstrengende Woche war.
Der Rücktritt von Clemens Tönnies für Sie etwas Gutes?
Ja. Also das kann man uneingeschränkt mit Ja beantworten, weil er durch eine Vielzahl von Umständen nur noch eine Belastung für den Verein gewesen ist. Und ich denke, dass ihm da letztlich auch keine andere Wahl mehr blieb, als zurückzutreten jetzt.
Es war ja dann für viele trotz allem überraschend, auch weil das ja nicht das erste Mal ist, dass er so im Sturm der Kritik steht. Was ist da in Ihnen vorgegangen, als Sie gehört haben, er legt sein Amt nieder?
Also im ersten Moment konnte ich das gar nicht fassen, weil ich ehrlich gesagt da nicht mitgerechnet habe. Also das hängt natürlich sehr auch mit seiner Selbst- und Außendarstellung zusammen. Er ist auch nach dem, wie ich ihn so erlebt habe, natürlich ein Kämpfer, jemand, der mit Sicherheit nicht, wenn es nicht wirklich unumgänglich ist, einfach ja so gehen würde, also diese Macht abgeben würde. Und das kam für mich schon sehr überraschend. Also ich muss auch gestehen, dass ich im ersten Moment, als die Meldungen dann über Twitter kamen, nicht 100% sicher war, dass es wirklich stimmt. Also
ist ein Neuanfang nur ohne ihn möglich?
Ja.
Warum?
Weil er den Verein in den, gerade in den letzten Jahren in einer Art und Weise dominiert hat, die auch wieder gerade in den letzten Jahren, das ist ja auch offensichtlich geworden, dem Verein einfach nicht gut getan hat. In sportlicher Hinsicht nicht, weil diese Zyklen innerhalb derer einfach immer wieder alle paar Jahre neue Lichtgestalten präsentiert wurden auf der Mitgliederversammlung, jetzt in Person eines neuen Sportvorstandes oder in Person neuer Trainer oder irgendwelcher Spieler, die man dann überreden konnte, bei Schalke zu spielen. Das ist das eine, das hat halt einfach nicht mehr funktioniert und das ist ja bei dieser Pressekonferenz von Herrn Jobst und Herrn Schneider ja auch angesprochen worden, also was sie so als Wette auf die Zukunft bezeichnet haben, das trifft es ganz gut. Das hat einfach nicht mehr funktioniert, einfach nur unglaublich viel Geld in einen unglaublich teuren Kader zu pumpen, der dann aber am Ende halt nicht tabellarisch das bringt, was eigentlich sein müsste, wenn man überlegt, dass man den dritt- oder viertteuersten Kader seit ein paar Jahren hat. Und bekanntlich ist das ja in den letzten Jahren nicht besonders gut ausgegangen und haben wir einige Zeit lang auch nicht mehr international gespielt. Und also ich hatte jetzt extra heute nochmal nachgeschaut, also im DFB-Pokalfinale war Schalke 04 2011 zum letzten Mal. Und das ist jetzt natürlich nicht eine wahnsinnig große Ausbeute. Hm. Ja, und was dann halt das Vereinsinnenleben anbelangt, ist es halt so, dass er natürlich sehr polarisiert hat, auch schon öfters in der ganzen letzten Zeit. Das waren immer so die Stichworte, dass er halt natürlich medial sehr präsent war, dass er offenkundig ins operative Geschäft hineinregiert hat, was viele kritisiert haben. Und dann halt zuletzt hat es sich ja immer weiter zugespitzt, also beginnend jetzt mit dieser rassistischen Äußerung, dem ganzen Umgang des Vereins damit. Und da sind einfach tiefe Gräben in der Fanszene oder bei den Fans entstanden. Ne? Also auch durch die Art, wie er halt damit umgegangen ist, wie der Verein damit umgegangen ist. Ja.
Vielleicht noch mal kurz zurück zu dieser Fanszene, wenn Sie da diesen tiefen Graben ansprechen. Es war ja durchaus in der medialen Darstellung jetzt gerade auch in den vergangenen Wochen fast so, oder es schien so, als ob der Graben unter den Fans da gar nicht mehr so groß war. Sie haben den aber nach wie vor so empfunden, dass ein großer Teil sich dann doch hinter Tönnies gestellt hat.
Ja, wie groß der Teil jetzt im Moment noch ist, das lässt sich natürlich ganz schwer sagen. Also richtig ist, dass in der öffentlichen Wahrnehmung, auch gerade natürlich durch die umfangreiche Berichterstattung, der Eindruck, der es auch richtig entstanden ist, dass ihm massiver Widerstand auch mittlerweile so entgegenweht, also gerade aus der organisierten Fanszene. Es war auch in der letzten Zeit zu beobachten, also das wurde stärker natürlich, immer stärker jetzt nach dieser Corona-Geschichte da in Reda-Wiedenbrück, in seinem Werk, dass sich also doch mehr und mehr Teile der organisierten Fanszene auch mit offenen Briefen an die Vereinsführung oder an die Öffentlichkeit gewandt haben und das angeprangert haben. Gleichwohl ist es aber so, das war nur vielleicht nach außen nicht so wahrnehmbar, weil die natürlich, es gab jetzt keine Pro-Tönnies-Demos, aber in den sozialen Medien hat man das schon mitbekommen, dass er halt immer noch sehr, sehr viele Befürworter hat. Und man darf halt eben auch nicht vergessen, dieser Mann ist halt auch über all die Jahre, und er ist ja nur sehr lange Zeit im Aufsichtsrat, immer mit einer wirklich stabilen Mehrheit, zuletzt waren es, glaube ich, bei der letzten Mitgliederversammlung im 2019, waren es, glaube ich, knapp 70%, ist er halt gewählt worden in den Aufsichtsrat.
Ja, Frau Topper-Ziesek, lassen Sie uns ein bisschen auf den Neuanfang schauen und auf das, was Sie da jetzt auch fordern. Sie haben in einem Interview bei 11 Freunde gesagt, es geht Ihnen darum, die Werte des Vereins glaubwürdig zu vertreten. Die hatten Sie ja offensichtlich da letztes Jahr nicht wirklich vertreten gesehen, weshalb Sie dann ausgetreten waren aus dem Ehrenrat. Das ist ja ein sehr weiter Begriff, Werte. Was meinen Sie denn damit genau?
Also die Mitgliederversammlung des FC Schalke 04 hat sich im Jahr 2012 ein Leitbild gegeben. Das ist auch öffentlich zugänglich. Das ist das hat insgesamt 11 Punkte. Und das ist damals mit überwältigender Mehrheit, also ich meine, so eigentlich 100%, beschlossen worden. Und da bekennt sich der Verein zu seiner Herkunft, Also auch eben, dass er halt schon ein Fußballclub der einfachen Leute ist. Da stehen Dinge drin von sozialer Verantwortung. Da stehen so Sachen drin, dass wir Anhänger aus allen gesellschaftlichen Schichten haben und zum Beispiel der Arbeit im Ehrenamt besondere Bedeutung zumessen, dass wir auf unsere Traditionen Wert legen, dass wir einen fairen, transparenten und insgesamt anständigen Umgang halt auch mit miteinander, aber auch mit den Mitarbeitern des Vereins pflegen sollen. Und es ist halt das, was halt zum Beispiel im Zusammenhang mit dieser Äußerung eine Rolle spielte, was ja auch durch die Medien ging. Es steht halt auch drin, von uns Schalkern geht keine Diskriminierung oder Gewalt aus. Wir zeigen Rassismus die rote Karte und setzen uns aktiv für Toleranz und Fairness ein. Und da stehen auch Sachen drin wie wortwörtlich, unser gemeinschaftliches Ziel ist der sportliche Erfolg. Auch dafür darf aber niemand die Existenz unseres Vereins gefährden oder die in diesem Leitbild formulierten Werte verletzen.
Ja, dann ist aber ja natürlich auch die Frage, wenn Sie da ja auch in der Vergangenheit an oberster Stelle mitgemischt haben, ist es dann nicht auch an der Zeit, wirklich selbstkritisch darüber nachzudenken, ob ein Image als bodenständiger Verein für die Arbeiter und Knappen zu den eigenen Taten passt? Also wenn man den Stadionnamen an einen Sponsor abtritt und der Hauptsponsor ein russischer Gaskonzern ist?
Ja, natürlich. Aber das war ja halt auch Gegenstand von Kritik. Also es hat damals, dieser Sponsorvertrag, der dann ja die Viktoria-Versicherung dann abgelöst hat, Gazprom, das hat ja auch enorme Kritik ausgelöst. Und es hat damals auch nach meinem Wissen auch eine Austrittswelle gegeben. Also da sind, ich glaube, schon tausende Mitglieder auch aus dem Verein ausgetreten aus Protest. Und das ist immer kritisch beäugt worden. Das ist ja nicht so, dass man jetzt, dass sich da viele Leute nicht darüber im Klaren sind, mit wem man es da zu tun hat.
Aber Stichwort Transparenz vielleicht noch zum Schluss. Unter der Woche haben sich einige Beobachterinnen und Beobachter aufgeregt, dass dann gerade bei der Pressekonferenz zum Neuanfang gar nicht so transparent beschrieben wurde, was es jetzt eigentlich mit so einem Begriff wie Gehaltsobergrenze auf sich hat oder wie es denn genau strategisch weitergehen soll.
Ja, aber da würde ich auch um Fairness und Geduld bitten. Also ich muss sagen, also ich war skeptisch, was diese Pressekonferenz anbelangt, eben weil sehr viel Porzellan zerschlagen wurde, gerade in den letzten Wochen. Und also ich hatte eher befürchtet, dass man sich eher noch so ein bisschen defensiver und schützend auch vor Clemens Tönnies stellen wird. Und ich fand das schon bemerkenswert deutlich und offen, halt einen Tag nach dem Rücktritt auch solche Erklärungen, Sie haben ja eben auch einen O-Ton von Herrn Jobst eingeblendet, also damit hatte ich jetzt so auch nicht gerechnet. Und da war ich also positiv überrascht und das stimmt mich auch wirklich zuversichtlich. Also dass einiges erkannt worden ist und dass man wirklich verstanden hat und es jetzt halt einfach besser machen will. Natürlich sind das erstmal Worte, aber Herr Jobst hat auch gesagt, es würden auch Taten folgen. Das werden wir natürlich alle kritisch beobachten. Aber da jetzt zu erwarten, dass also einen Tag, nachdem eine Person, die diesen Verein also fast 20 Jahre so dermaßen beherrscht hat, zurückgetreten ist, die müssen sich ja nur auch erstmal sortieren. Und da muss man wahrscheinlich jetzt einfach denen auch ein bisschen Zeit geben und das Vertrauen erstmal schenken, um dann konkrete Schritte dann halt auch zu erwarten. Und ich glaube nicht, dass irgendein Bundesliga-Verein sich in eine Pressekonferenz setzt und irgendwelche Interna ausplaudert oder da wirklich so konkrete Zahlen dann offenbart. Das kann ich mir also auch nicht vorstellen.
Der Appell der Juristin und ehemalige Schalke-Ehrenrätin Cornelia Topper-Ziesek live bei uns im Deutschlandfunk. Frau Topper-Ziesek, danke Ihnen für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Wiederhören. Und wir machen einen fliegenden Wechsel. Am Telefon begrüße ich jetzt den Präsidenten der SGS Essen, Ulrich Meier, gerade im Elfmeterschießen unterlegen mit seinem Verein gegen Wolfsburg. Schönen guten Abend, Herr Meier.
Ja, schönen guten Abend an die gesamte Redaktion.
Herr Meier, welche Gedanken gehen Ihnen zum Finale jetzt so kurz nach Abpfiff durch den Kopf?
Ja, verpasste Gelegenheit, die nie wiederkommen wird, denn so eng dran und so ein tolles Spiel geleistet zu haben, macht natürlich auf der einen Seite stolz, aber auf der anderen Seite ist man natürlich tief traurig, dass es letztlich im Elfmeterschießen nicht gereicht hat.
Waren Sie am Ende fast überrascht über den starken Auftritt Ihres Teams?
Also mir war von vornherein klar, wenn wir es schaffen, ein Tor der Wolfsburger zu Beginn zu verhindern, dann haben wir Chancen. Und genauso ist es ja gelaufen. sondern genau sogar das Gegenteil, dass wir sofort eins gemacht haben. Und dann hat es ja doch eine Zeit gedauert, bis Wolfsburg wieder rankam, dann sind wir wieder in Führung gegangen, haben die sogar in die Halbzeit mitgenommen. Aber dann geschah uns leider das Unglück, dass wir zwei Spielerinnen im Sturm auswechseln mussten und dadurch war Lea Schüller auf sich alleine gestellt und dadurch wurden die Entlastungsangriffe immer weniger und das war das Pech, was wir hatten. Wenn wir das durchgehalten hätten mit drei Stürmerinnen, dann wäre es sicherlich besser gelaufen.
Ist natürlich ein bisschen gemein, jetzt so kurz nach dem Abpfiff Ihnen gleich so eine übergeordnete Frage zu stellen. Aber ich stelle sie jetzt trotzdem mal. Die Frage, die steht ja schon im Raum. Ist das jetzt lediglich eine Momentaufnahme dessen, welcher Verein da jetzt heute Abend besser gespielt hat? Oder ist es auf Sicht einfach unmöglich für einen kleinen Verein wie Ihren gegen so ein Team wie Wolfsburg einen Titel zu holen?
Nein, das kann man ja einfach damit beantworten, dass die Pokal-Endspiele der letzten Jahre alle knapp verlaufen sind. Sand hat 2x2:1 knapp gegen Wolfsburg verloren, im letzten Jahr Freiburg nur 1:0. Dazwischen liegt eine Elfmeterschießen-Niederlage von Bayern München gegen Wolfsburg. Also das ist eigentlich ein Beweis für mich, dass Pokalspiele immer eigene Gesetze haben. Und wir haben halt in dieser Mannschaft, in dieser Saison eine Top-Mannschaft auf dem Feld. Und da, als wir alle gesund waren, haben die auch die Leistung abrufen können. Und heute ist wirklich ein absolutes Spitzenspiel gewesen. Alle Delegierten, die da waren, sind traurig, dass es nicht eben zu mehr Zuschauern gereicht hat. Denn das Spiel hätte wirklich 20.000 Zuschauer verdient gehabt.
Ja, Sie sprechen es ja auch schon an. Es verlassen vier Nationalspielerinnen ihr Team. Das bringt Ihnen zwar Geld, aber nimmt Ihnen eben diese starken Spielerinnen. Geht das denn kaum?
Ja, Geld ist relativ.
Vielleicht,
Entschuldigung,
die
Frage war noch nicht zu Ende.
Ja. Ja, genau. Ja, geht das vielleicht trotzdem kaum, dann mitzuhalten ohne einen großen Verein im Rücken, der die Strukturen aus dem Männerfußball beisteuert? Denn in solche Vereine wechseln ja die Spielerinnen.
Ja gut, aber das ist sicherlich wert, mal eine längere Diskussion zu führen. Ich hatte ja vor einigen Wochen schon mal ein Interview zu diesem Thema gegeben. Und für mich ist es ganz von existenzieller Bedeutung, dass kleinere Vereine die Aufbauarbeit des Nachwuchses leisten. Denn wenn man sich in die U17-Teams von beispielsweise Wolfsburg und Bayern München hineinkniet, die vor einigen Jahren Deutscher Meister oder Wolfsburg sogar letztes Jahr Juniorinnenmeister geworden sind, und guckt dann mal, wer von den Spielerinnen denn den Weg überhaupt in die Bundesligamannschaft schafft, dann werden Sie sehen, dass da keiner bei ist. Ich glaube, bei Bayern München hat das nur Sidney Lohmann geschafft. Wolfsburg hatte letztes Jahr ein Top-Team, was unsere U17 im Halbfinale endlos abgefertigt hat. Und trotzdem ist von den Spielerinnen niemand hochgekommen in den Kader. Weil da einfach Wert gelegt wird auf ausgebildete, fertige Spieler. So wie jetzt die vier, die bei uns weggehen. Hm. Und wenn sie eben Ablösesummen angeschnitten haben, wenn Verträge ausgelaufen sind, gucken wir in die Röhre. Da kann man nichts für Linda Dahlmann letztes Jahr, für Sarah Dorsun vor 2 Jahren nach Wolfsburg nichts und jetzt für Lea Schüller, für Marina Hegering, das ist null. Das Einzige, was man mal bekommen kann, ist, wenn ein Vertrag noch läuft. Ja. Das ist die einzige Chance.
Vielen Dank, dass Sie so schnell erreichbar waren. Sie sind mittendrin im Geschehen. Ulrich Mayer, Präsident der SGS Essen, live bei uns im Deutschlandfunk. Danke, Herr Mayer, für das Interview.
Gerne, für Sie alles Gute. Tschüss.
Tschüss. Selten sprechen wir auch hier im Deutschlandfunk dann noch nachrichtlich die dritte Liga an, aber heute fehlen so viele Entscheidungen. Da muss ich das kurz erwähnen. Die Würzburger Kickers sind nach einem späten 2:2 gegen den Halleschen FC aufgestiegen. Ingolstadt gewinnt 2:0 bei 1860 München und spielt in der Relegation. Und der Chemnitzer FC ist trotz eines 4:2-Siegs gegen Hansa Rostock abgestiegen. Jetzt kommen wir zur Formel 1. Die ist nämlich zurück. Saisonauftakt an diesem Wochenende, das Qualifying heute. Und Volker Hirt berichtet über die erfolgreichen Mercedes-Boliden, die ein erstmal etwas sonderbar anmutendes Motto für die Formel 1 hatten.
Black Cars Matter. Die Silberpfeile, in Schwarz umlackiert als politisches Statement der Antirassismusbewegung, waren die schnellsten. Valtteri Bottas gewann das erste Geister-Qualifying der Formel-1-Geschichte vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton. Dritter am Start wird Max Verstappen sein. Enttäuschender hätte für Sebastian Vettel der Auftakt in seine möglicherweise letzte Formel-1-Saison nicht laufen können. Er leistete sich entscheidende Fehler, als er im zweiten Teil des Qualifyings unter die besten 10 fahren wollte. Schaffte es nicht. Er startet als 11., sein Ferrari-Teamkollege Leclerc als 7.
Wie man die Karrieren von Sportfiguren nachzeichnet, das haben Dokumentarfilmer in den USA in der letzten Zeit mehrfach gezeigt. Mit großem Respekt, wie beim 10-stunden-langen Zehnteiler über Michael Jordan, The Last Dance, oder mit kritischer Distanz beim Epos über den Dopingbetrüger Lance Armstrong. So etwas sind allerdings leichte Übungen im Vergleich zu einem Film, der vor ein paar Tagen Premiere hatte und einen der entsetzlichsten Fälle der jüngsten Sportgeschichte nacherzählt. Die Geschichte, wie der Mannschaftsarzt der amerikanischen Turnerinnen hunderte von ihnen sexuell missbrauchen konnte. Jürgen Kalver hat sich den Dokumentarfilm Athlete A angesehen.
Was den Hauptangeklagten angeht, war die Sache schon Anfang 2018 klar.
Sir, you do not deserve to walk outside of a prison ever again.
Sie verdienen es nicht, jemals wieder das Gefängnis zu verlassen, sagte Richterin Rosemary Aquilina, als sie den einstigen Mannschaftsarzt der amerikanischen Turnelite zu mehr als 100 Jahren Haft verurteilte. Doch noch immer fehlen wichtige Mosaiksteine, um die Frage zu beantworten, wer im Verband wusste von Larry Nassers Treiben, wer half aktiv bei der Vertuschung und wer muss sich womöglich deshalb ebenfalls vor Gericht verantworten. Trotz dieser diffusen Ausgangslage wagten sich die Regisseure Bonnie Cohen und John Schenck an die Geschichte und schufen einen emotionalen Film, Athlete A. Der hatte vor wenigen Tagen auf der Streaming-Plattform Netflix Premiere. Strukturiert wurde das Material als Nacherzählung der investigativen Recherchen von Reportern der Tageszeitung Indianapolis Star. Die Artikel hatten den größten Anteil daran, dass der Fall ins Rollen kam. Wenn auch beinahe zufällig, wie Tim Evans, einer der Journalisten im letzten Jahr im Deutschlandfunk, verriet.
Anfangs hatten wir keine Ahnung von Larry Nassar. Wir haben uns die generelle Vorgehensweise vom US-amerikanischen Turnverband angesehen. Wir haben zunächst geschaut, wie sie agieren und wie sie mit ihren Trainern umgehen. Von Nassar wussten wir nichts, bis unsere erste Geschichte veröffentlicht wurde.
Aus den ersten Enthüllungen wurde eine Lawine mit so vielen Facetten und Details, dass sich die Filmemacher im Schwerpunkt vor allem mit einem Fall beschäftigen, den von Maggie Nichols. Sie wurde als erstes offiziell erfasstes Opfer von den Ermittlungsbehörden, in deren Akten anonym als Athlete A geführt. Nichols beschreibt die erste Episode, die sich 2015 im Leistungszentrum des Trainerehepaars Caroli abspielte, so.
Es passierte in dem Zimmer, in dem wir Massagen bekamen. Ich war verunsichert. Es schien nicht normal zu sein.
Sie sprach danach mit ihrer Mannschaftskollegin Alexandra Reisman über die sogenannte Behandlung, bei der sich Nassar sexuell mit seinen Fingern an ihr vergangen hatte. Und Reisman verriet Nichols, dass sie so etwas ebenfalls erlebt hatte. Eine Trainerin bekam die Unterhaltung zwischen den beiden zufällig mit und meldete dem Verband die Anschuldigung. Es passierte jedoch etwas völlig Unerwartetes. Nichols, in London 2012 und bei der WM 2015 in Glasgow, Mitglied des amerikanischen Goldteams, wurde trotz guter Leistungen nicht für die Olympischen Spiele von Rio nominiert. Der Film vermag nicht aufzuklären, wer die Karriere der damals 16-Jährigen ruinierte, denn seit der Fall Nassar an die Öffentlichkeit kam, hüllen sich die Entscheidungsträger von einst in Schweigen. Darunter der damalige Verbandspräsident Steve Penny, gegen den ein Strafverfahren wegen Unterschlagung von Beweismitteln läuft. Seit dem Prozess sind neue Funktionäre im Amt, aber die scheinen auch nicht wirklich an Aufklärung interessiert. Die Verhandlungen um eine Schadenersatzvereinbarung kommen nicht voran, was noch dadurch erschwert wird, dass der Turnverband aufgrund der Forderungen der Opfer Konkurs anmelden musste. Im Rahmen des Insolvenzverfahrens versucht USA Gymnastics nun im Gegenzug für eine Summe von insgesamt 217 Millionen Dollar den mehr als 500 betroffenen Turnerinnen eine Zusicherung abzuhandeln. Sie sollen auf etwaige Zivilklagen gegenüber Funktionären und Trainern verzichten. Die Konkursrichterin schien beim letzten Prozesstermin die Geduld zu verlieren und ordnete an, dass der Verband und das Nationale Olympische Komitee als Partner im Hintergrund in den kommenden Wochen ein seriöses Angebot unterbreiten. Scott Reed, investigativer Reporter der kalifornischen Zeitung Orange County Register, berichtet seit Jahren über das Thema Missbrauch im Sport. Er verfolgt auch diesen Teil der Entwicklung intensiv und sagte gegenüber dem Deutschlandfunk über Richterin Moberly,
She's fed up. This has gone on way too long. This case was filed.
Sie hat die Nase voll. Die Schadenersatzklage wurde im Dezember 2018 eingereicht, aber der Verband und das Nationale Olympische Komitee verfolgen dieselbe Taktik wie die katholische Kirche, als sie wegen sexuellem Missbrauch von Priestern verklagt wurde. Einige Anwälte der Sportverbände haben damals auch die Kirche vertreten.
Doch diese Taktik dürfte nicht aufgehen. Scott Reed.
Sicher, sie benötigen das Geld für psychotherapeutische Behandlung und das vermutlich für den Rest des Lebens. Aber das Wichtigste ist ihnen, die Vertuschung aufzudecken. Sie wollen Namen und Daten.
So gut der Film Athlete A auch ist, solche Informationen liefert er nicht. Auf die ganze Wahrheit müssen wir deshalb noch eine Weile warten.
Jürgen Kalver über den Dokumentarfilm Athlete A. Dass Kindern schwere sexuelle Gewalt angetan wird, erschüttert zurzeit auch wieder die deutsche Öffentlichkeit, weil jetzt bekannt wird, was seit Jahrzehnten nicht wahrgenommen wurde. Sexualisierte Gewalt findet in allen Lebensbereichen statt, auch im Sport in Deutschland. Das zeigen allein 4 Prozesse, in denen Sporttrainer oder Jugendleiter wegen sexualisierter Gewalt vor Gericht stehen, darunter auch ein Fußballtrainer in Freiburg. Er soll an 7 Jungen sexuelle Handlungen verübt haben, teilweise als sie schliefen. Fotos der Taten hatte er im Internet verbreitet. Ein trauriger, ganz aktueller Anlass für die lange vor diesem Fall geplante Freiburger Aktion Melde dich, die am Freitag offiziell vorgestellt wurde. Und was durchaus ungewöhnlich ist, das Gesicht der Kampagne ist ein Bundesliga-Profi. Nicolas Höfler vom SC Freiburg. Andrea Schildke berichtet.
Stopp! Niemand darf dich anfassen, wenn du es nicht willst. Ich bin Nicolas Höfler, Spieler des SC Freiburg und setze mich gegen Gewalt und Missbrauch an Kindern ein.
Im Trikot des SC Freiburg bringt der Fußballprofi seine Botschaft vor, wendet sich direkt an Kinder und Jugendliche und schaut sie offen an. In dem Videoclip und auch auf großen Plakaten in der Stadt verweist der Mittelfeldspieler auf die Kontaktdaten zur Fachberatungsstelle Wendepunkt. Mit der Kampagne will Höfler Kinder dazu bewegen, sich Hilfe zu holen, wenn sie sexualisierte Gewalt erleben.
Das ist, glaube ich, auch eine Überwindung für die Kinder zu sagen, hey, ich bin ein Opfer, ich bin betroffen und ich hoffe, dass ich da durch meine Rolle auch so ein bisschen die Angst davon nehmen kann.
Nicolas Höfler ist der erste Bundesliga-Profi, der das Thema offen anspricht, nicht darum herumredet und die Worte Gewalt und Missbrauch bewusst verwendet. Er unterstützt die Aktion gemeinsam mit seiner Frau Caroline Krobock-Höfler.
Wir haben 4 gesunde Kinder. Mein Mann hat dieses Glück gehabt, den Sprung zum Fußballprofi zu schaffen. Ich bin schon lange verbeamtete Lehrerin. Es geht uns einfach gut. Und mein Mann und ich haben ziemlich schnell gesagt, wir wollen einfach was zurückgeben. Wir wollen uns dankbar zeigen und schauen, wie kann man, wenn man eigentlich auf der Sonnenseite des Lebens steht, trotzdem anderen helfen.
Nicht zuletzt durch ihren Beruf als Lehrerin hat sich Caroline Krobock-Höfler intensiv auseinandergesetzt mit dem Thema sexualisierte Gewalt. Den aktuellen Prozess gegen einen Freiburger Fußballtrainer hat sie im Gerichtssaal verfolgt. Schon bevor der Fall bekannt wurde, hatte sie mit ihrem Mann den Verein Wir helfen Kindern unterstützt und jetzt auch die Aktion Melde dich.
Jetzt hat mein Mann das Glück, dass er allein mit seinem Gesicht und seinem Namen was erreichen kann. Und in 5 Jahren interessiert sich keiner mehr dafür, ob er auf dem Plakat steht oder nicht. Aber jetzt kann man über die Geldspende hinaus mit eben seiner regionalen Berühmtheit Gutes erreiche und das sollte man einfach ausnutzen.
Das hat natürlich eine großartige Signalwirkung, wenn ein Profi mit seiner Popularität, mit seiner Vorbildfunktion vorangeht und sagt, dieses Thema ist wichtig, dann muss man sich für einsetzen, dass Kinder erfahren, du darfst dir Hilfe holen.
Bestätigt Nils Vogelsang von der Fachberatungsstelle Wendepunkt in Freiburg. Mit einem Anruf dort können sich Betroffene sexualisierter Gewalt Unterstützung holen, von Sozialarbeiterinnen und Pädagogen mit therapeutischer Zusatzausbildung. Wendepunkt und der Verein Wir helfen Kindern haben die Aktion Melde dich entwickelt. In diesen Tagen schicken sie Materialien zur Kampagne an Grundschulen in der Region Freiburg mit Informationen für Lehrkräfte. Darin auch das Plakat mit der Botschaft von Nicolas Höfler.
Stopp! Niemand darf dich anfassen, wenn du es nicht willst.
So will sich der Bundesliga-Profi auch an Betroffene aus dem Sport wenden. Auch aus dem Fußball. Denn gerade da sei sexualisierte Gewalt immer noch ein Tabuthema.
Niemand möchte drüber sprechen. Ich weiß nicht, was genau der Grund ist. warum wir dann doch auch oft unsere Augen verschließen und das in gewisser Art und Weise nicht einsehen wollen, dass es auch im Fußball stattfindet und vor allem auch im Jugendfußball eben viele, viele Opfer gibt und vor allem auch Täter, ja, das Schlimme. Und ja, ich glaube, dass wir da einfach offen damit umgehen müssen, dass wir Sachen ansprechen müssen.
Über ihr Engagement für die Aktion Melde Dich haben Höfler und seine Frau den SC Freiburg informiert. Der unterstütze die Kampagne, sagt Hanno Franke von der Abteilung Gesellschaftliches Engagement des Bundesliga-Clubs. Er räumt aber ein, auch der SC selbst müsse die Arbeit gegen sexualisierte Gewalt innerhalb des Vereins intensivieren. Seit diesem Jahr schreibt die Deutsche Fußballliga ein Kinderschutzkonzept vor, als Voraussetzung für den Betrieb eines Nachwuchsleistungszentrums.
Wie haben Sie das denn beim SC Freiburg umgesetzt?
Also der Standard ist da noch nicht sehr hoch und deswegen haben wir auch gesagt, wir möchten das Thema richtig ernst nehmen und sind aber, das muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, am Beginn einer Konzeption.
Gemeinsam mit dem Kinderschutzbund und der Fachberatungsstelle Wendepunkt entwickele der Verein gerade ein Kinderschutzkonzept. Dazu gehörten unter anderem Fortbildungen für Trainer, ein erweitertes Führungszeugnis von Mitarbeitenden im Kinder- und Jugendbereich einholen und auch eine Risikoanalyse. Wo bietet der Verein Zugriffsmöglichkeiten auf Kinder und wie sind diese zu reduzieren? Erläutert Nils Vogelsang von der Beratungsstelle Wendepunkt. Täter versuchten gerade im Sportbereich Fuß zu fassen.
Täter gehen ja in der Regel strategisch vor, suchen Punkte, wo sie Zugriff auf Kinder haben können. Und das geht im Sport immer noch viel zu leicht. In vielen Vereinen ist es so, dass man einfach nur hinkommt, sich vorstellen muss und einen guten Eindruck machen muss. Und dann wird einem oft schon Vertrauen geschenkt, ja, wie das jetzt auch wieder in einem aktuellen Fall zu sehen war.
Nikolaus Höfler und seine Frau engagieren sich aus Überzeugung für Kinderschutz und gegen sexualisierte Gewalt. Der Bundesliga-Profi hofft dabei auch auf Unterstützung von Kollegen.
Dass sie sagen, hey, ich finde es voll cool, das ist eine super Idee, ich möchte da mitmachen, das wäre der Optimalfall, glaube ich. Umso mehr Kinder können wir erreichen. Und vielleicht, das ist natürlich Wunschdenken, aber vielleicht erschwert man auch Tätern so ein bisschen das Ganze. Und ich hoffe, dass wir so den Weg gehen können, dass wir viele darauf aufmerksam machen, die auch viele das unterstützen.
19.58 Uhr ist es. Sie hören Sport am Samstag im Deutschlandfunk. Gleich geht das DFB-Pokalfinale der Männer los. Wir schalten zu Reporter Guido Ringel nach Berlin. Herr Ringel, was sagen denn die Aufstellungen über die Taktik, mit der die beiden Teams in dieses Finale gehen?
Na, der Peter Bosch, der Trainer von Bayer Leverkusen, hat sich einen kleinen taktischen Kniff überlegt. Im Hintergrund gerade die letzten Takte der deutschen Nationalhymne. Also in Kürze kann es losgehen und Peter Bosch versucht es mit einer Spitze, die Kai Havertz heißt. Also der wird nicht der Spielmacher, der Denker und Lenker aus dem offensiven Mittelfeld heraus, sondern der wichtigste Mann in dieser Mannschaft von Bayer Leverkusen soll es als Sturmspitze bringen gegen eine Mannschaft des FC Bayern, die so aufläuft, wie sie es auch in den letzten Wochen hat vermuten lassen, mit breiter Brust. Es sind alle dabei, die dabei sein müssen, vor allem auch ein Thomas Müller, der schon sein 8. Pokalfinale erlebt. Alles ist bereitet, gerade die Seitenwahl. Fehlende Zuschauer, klar, trotzdem soll es ein großer Fußballabend werden.
Das war Sport am Samstag mit Marina Schweizer und Guido Ringel.